Wir brauchen überzeugende Antworten hier und jetzt auf diesen Frontalangriff auf die Existenz der europäischen Integration.
Aber auf der einen Seite diese EU, die von unseren eigenen Leuten ja teilweise lächerlich gemacht wird, und auf der anderen Seite hat man jetzt einen Putin, der große Geschichten erzählen will und die auch funktionieren.
Wer nicht drinnen war, der war in einem Europa, in dem Krieg nicht nur denkbar war, sondern auch stattfand.
2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt.
Wir sind zurück und Sie sehen es und hören es wahrscheinlich auch. Wie angekündigt, hat unser Podcast ein kleines Update bekommen. Ein Studio, Kameras und schöne Mikrofone. Und damit herzlich willkommen zu Staffel 2 von 2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast. Und während wir in Staffel 1 ja vor allem über Migration gesprochen haben, so sprechen wir in Staffel 2 vor allem über das europäische Projekt, seine Helden, die packenden Geschichten der Europäischen Union, die leider viel zu kurz kommen in diesen Tagen. Ich meine, kennen Sie Jean Monnet? Kennen Sie Paul-Henrik Spaak? Vielleicht mal gehört, aber was wir denen zu verdanken haben und welche enorm klugen Entscheidungen diese und andere Menschen damals getroffen haben, darüber wird viel zu selten gesprochen. Und wir werden auch darüber diskutieren, warum wir dieses europäische Projekt verteidigen müssen. Wir sprechen darüber, dass es Kräfte gibt, die das europäische Projekt zerstören wollen. Und diese Kräfte gibt es außerhalb der EU, aber sie gibt es auch immer mehr innerhalb der EU. Wir wollen ganz genau erklären für 15-Jährige und für 85-Jährige, für aufgeweckte Schüler und für Bundestagsabgeordnete und alle die, die dazwischen sind, wie wichtig die EU ist für Frieden, Wohlstand und Sicherheit und warum wir in Berlin oder Paris ein Interesse daran haben sollten, dass die EU auch in Warschau oder Vilnius stark ist. Unser Ziel, die Welt, in der wir heute leben, zu verstehen und auch die Gefahren zu verstehen. Ja, all das machen wir natürlich zusammen. Ich bin Philipp Sandmann, ehemals politischer Korrespondent im Fernsehen. Zuletzt war ich 2 Jahre in den USA, habe das Land vor und mit Donald Trump erlebt, habe erlebt, wie sich die Sicht vieler Amerikaner auf Europa und die NATO verändert hat und warum wir das ernst nehmen sollten. Und gegenüber von mir sitzt ein Mann, der oft als Migrationsexperte vorgestellt wird, aber eigentlich ist er eher ein Denker, wenn es um Europa geht. Gerald Knaus. Gerald, schön, dass es jetzt losgeht mit Staffel 2. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch sehr und es gibt ja mehr als genug zu besprechen.
Das ist wohl wirklich so. Und gehen wir gleich rein ins Thema. Ich würde sagen, wir sagen es mal so, wie es ist. Auf die Europäische Union wird oft geschimpft. Und zwar, was das Zeug hält, von allen Seiten und von vielen Seiten. Man hört in diesen Tagen ja kaum noch etwas Positives über die EU. Und um mal so ein Stimmungsbild zu zeichnen, haben wir einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet mit ganz unterschiedlichen Aussagen von ganz unterschiedlichen Personen. Einige davon mögen, man kann fast sagen, lieben die EU, andere verachten sie womöglich. Und uns war das wichtig, um einmal zu zeigen, wie über die EU nachgedacht wird, wie die EU kritisiert wird und eben auch, wie sie verachtet wird. Und diesen Ausschnitt, den spielen wir jetzt einmal ab.
Eine Europäische Union mit den Idealen, die wir haben, mit den Werten, die wir haben, mit dem Wohlstand, den wir haben, mit der Demokratie, die wir haben und so weiter. Und das alles auch entwickelbar ist notwendigerweise. Wir haben noch keine wirkliche europäische Demokratie. Wir sind am Weg dorthin. Aber auf dem Weg dorthin müssen wir uns auch überlegen, wie kann eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausschauen?
I think that this European Union, as it works today, or as it doesn't work today, will not survive even the 21st century.
Auf die EU trifft ein alter Satz von Ronald Reagan zu, ich habe es mir aufgeschrieben. Whenever government expands, liberty contracts. Wo immer sich Regierungen breit machen, geht die Freiheit zurück. Und genau das erleben wir leider bei der Europäischen Union. Das ist ein bürokratisches Monster mit einem wirklich strukturellen Demokratiedefizit.
Aber jeden Morgen geht mir Europa auf den Keks. Jeden Morgen ärgere ich mich über Europa. Ich trinke früher Cola Light aus einer Plastikflasche. Und jeden Morgen versuche ich, den Scheißdeckel abzukriegen. Und entweder hängt er mir auf dem Auge oder ich schütte mir was auf die Hosen, weil ich es abreiße. Jetzt stellen wir die Frage, im Konkurrenzkampf mit China, in der Herausforderung mit Russland, in der technischen Revolution mit den Amerikanern, glauben wir wirklich, dass Deckelverordnungen uns da irgendwie einen Vorteil bringen?
Während Elon Musk der Welt zeigt, dass eine Rakete sogar wieder rückwärts einparken kann, führen wir hier in der EU die Trinkflaschen ein, wo man jedes Mal beim Trinken irgendwie, das ist unsere Innovation und die machen da Spaceship. Das ist der Unterschied im Denken.
Ja, ich bin kein Freund der Europäischen Union. Das ist eine Globalisierungsinstanz und Agentur, die vor allen Dingen den deutschen Nettozahlern das Geld aus der Tasche zieht, ohne dass wir einen großen Nutzen davon haben, die vielfältige europäische Kultur gleichschaltet. Es gibt viele gute Gründe, jenseits der Kostengründe, diese EU abzulehnen. Sie bringt Europa nicht weiter. Und wenn Sie von mir mal eine populistische Aussage hören wollen, dann kann ich Ihnen das in eine Aussage zusammenpacken. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Da bin ich überzeugt,
ja. Also zur Erklärung, dieser Zusammenschnitt beinhaltet ja einen gewissen Spannungsbogen und auch ganz unterschiedliche Menschen, die eine ganz unterschiedliche oder unterschiedliche politische Haltungen haben. Wir wollten sie auf gar keinen Fall in einen Topf werfen. Wir wollten eigentlich eher mal zeigen, wie über die EU nachgedacht wird, wie sie kritisiert wird. Gehen wir die mal Schritt für Schritt durch, die Personen, die wir hier gehört haben. Also Robert Menasse war der Erste, ein österreichischer Autor, hat viele Bücher über die EU geschrieben. Er fordert eigentlich mehr EU in Form von einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, fordert zum Beispiel auch eine Vertiefung der EU. Aber das sagt er an einer anderen Stelle in diesem Interview, das kriegt die EU eben nicht auf die Kette. Also beginnen wir mal mit dem. Also wie denkt so jemand, der eigentlich die EU liebt, über die EU und was kritisiert er an ihr?
Ja, also das Interessante, Herr Menasse, ist, er teilt mit uns, und der Anlass ist ja auch ein Buch, das wir geschrieben haben, das letzte Woche herauskam, über welches Europa wir brauchen. Er teilt den Wunsch, der auch in diesem Buch zum Ausdruck kommt, anders über Europa zu erzählen, packender. Menasse hat dazu Aufsätze geschrieben, Menasse hat dazu Romane geschrieben, Brüssel-Romane, die Hauptstadt oder die Erweiterung. Diesen Anspruch teilen wir, aber das Problem dieser Position, ich nenne es mal, ist die unfertiges Bauwerk-Position. Also die EU ist irgendwie stecken geblieben, und in seinem Aufsatz von 2018, einem Manifest, es lebe die Europäische Republik, steht der Satz, das Europa der Nationalstaaten ist gescheitert, aber auch die Idee des europäischen Einigungsprojekts wurde verraten, weil es die Nationalstaaten noch gibt. Und in einem anderen Aufsatz, den er geschrieben hat, schreibt er, dass das Ziel, die Nationalstaaten zum Absterben zu bringen, schlussendlich würden sie absterben und in einem grenzenlosen Europa aufgehen. Nur so ist es möglich, Frieden zu schaffen, dass wir dieses Ziel nicht erreichen. Er schreibt auch, ich zitiere das auch in unserem Buch, entweder geht das Europa der Nationalstaaten unter oder es geht das Projekt der Überwindung der Nationalstaaten unter. Wer aber jetzt überzeugt ist, dass die Nationalstaaten nicht untergehen werden, wer aus der europäischen Geschichte lernt, dass es keine Zustimmung geben wird, nicht in 5 Jahren, nicht in 10 Jahren, nicht in 20 Jahren, bei der Iren, Esten, Österreicher, Portugiesen, Griechen, Italiener sagen, wir schaffen jetzt einen Bundesstaat, wer das für eine unrealistische Vision hält, landet dann bei der Kritik, die heutige Europäische Union ist ein Verrat und ist nicht wirklich demokratisch. Und das öffnet natürlich die Tür, wir hören Ähnliches bei dem belgischen, ehemaligen belgischen Premierminister.
Genau, das war der nächste, ja.
Verhofstadt. Zu sagen, wenn die EU jetzt nicht endlich eine Macht wird, eine Föderation, die Vereinigten Staaten von Europa, so nannte er auch ein Buch, wenn das nicht gelingt, dann wird sie keine Zukunft haben.
Wird das 21. Jahrhundert nicht überleben, sagt
genau,
er.
Genau. Ja. Und diesen Argument steht dann das zweite, sehr häufig verwendete Kritik gegenüber. Hendrik Broder redet über das Bürokratiemonster, die Politiker, die hier zitiert wurden, Markus Söder, Jens Spahn. Es gibt aber Politiker in allen Parteien, von der FDP über die SPD, in allen Ländern Europas und auch viele, glaube ich, die uns zuhören, die manchmal so denken. Macht die EU nicht zu viel? Was regelt sie da? Warum kümmert sich die EU darum, wie jetzt der Veggie-Burger bezeichnet wird. Wir sollten eine eigene Folge haben über das Plastikflaschendeckelproblem.
Ich wäre dafür, ja.
Weil gerade dieser Deckel, der an den Plastikflaschen hängt. Ja. Wie es dazu wirklich kam und kommt und wie die EU wirklich funktioniert, versteht, glaube ich, nur wirklich eine Minderheit der Europäer. Und trotzdem ist natürlich legitim an dieser Kritik die Idee, Europa macht auch Fehler, so wie jedes politische System. Wir ärgern uns ja auch über deutsche Regeln manchmal und Belgier regeln oder Italiener ärgern sich auch über das, was in ihren Nationalstaaten geregelt wird. Und auch die Schweiz, die nicht in der EU ist, hat viele, viele solche Regeln. Die spannende Frage da ist, verstehen wir eigentlich, wie die EU funktioniert, um zu wissen, was genau wir da kritisieren? Oder ist das nur das Klischee des Monsters? Und da komme ich zum Letzten, das ist die wirklich echte Gefahr. Mhm. Dieses Bild von Europa als etwas, was die Nationalstaaten unterdrückt, ein Imperium, eine bürokratische Kaste, das Bürokratiemonster, das die Freiheit unterdrückt, das die Völker zerstört. Europa kann nur leben, wenn die EU stirbt. Das ist das berühmte Zitat von Björn Höcke. Und dass wir erstmals in der deutschen Geschichte eine Partei haben, die in den Umfragen vorne liegt und die 1993 ja geschaffene Europäische Union, Nachfolger der europäischen Gemeinschaften, abschaffen will, die sagt, wir wollen raus aus der EU und damit die EU zerstören, denn Deutschland ist der Pfeiler, auf dem die EU beruht, dass so eine Partei wie die AfD heute vorne liegt in den Umfragen und in vielen Bundesländern an erster Stelle, das ist auch ein Epochenbruch. Und da sehen wir auch die Notwendigkeit, auch für die EU im Detail kritisieren, denen das oder jenes nicht gefällt, die eine andere EU sich wünschen würden. Wir brauchen überzeugende Antworten hier und jetzt auf diesen Frontalangriff auf die Existenz der europäischen Integration.
Ja, du sagst es, du hast dazu ein Buch geschrieben und das Buch ist vor ein paar Tagen erst erschienen, Anfang Oktober. Es heißt, welches Europa brauchen wir? Zusammen mit deiner Tochter Francesca Knaus hast du es geschrieben und hast dich ja intensiv in dem Buch beschäftigt mit den Kritikern und auch den Feinden der Europäischen Union und dem europäischen Integrationsprojekt, aber auch mit den Freunden der EU, die uns allerdings, das haben wir ja schon ein bisschen jetzt auch erklärt, die uns allerdings nicht mehr so richtig überzeugen. Also warum ist das eigentlich so? Warum überzeugen uns die packenden, guten, schönen Geschichten über die EU nicht? Und warum liegen die Kritiker gerade vorn? Was hast du da in den Recherchen zu deinem Buch entdeckt?
Also ich sag's mal so, ich hatte Gespräche vor kurzem in Amsterdam, die waren jetzt nicht für die Öffentlichkeit, darum will ich nicht zitieren, aber mit Akademikern in Amsterdam. Und es ging um die Frage, sollte Amsterdam einen Gründer, Vater der Europäischen Union, über den wir auch noch reden können hier, den Niederländer Max Kronstamm, beeindruckende Persönlichkeit im Widerstand im Zweiten Weltkrieg, im deutschen Konzentrationslager, sollte Amsterdam diese Person ehren? Der war ein Absolvent der Universität Amsterdam. Und eine Antwort, die ich dort bekam, als ich mit meiner Tochter, die diese Initiative vorantreibt, weil sie auch dort studiert hat, die wir da bekamen in Amsterdam, war, an der Universität Amsterdam ist jetzt gerade keine sehr proeuropäische Stimmung. Also jetzt einen Gründervater, auch wenn der im Widerstand war, auch wenn der von den Nationalsozialisten ins Gefängnis geworfen war, jetzt zu ehren, kommt vielleicht nicht so gut. Und ohnehin, warum sollen wir die Geschichten dieser Gründer erzählen? Das waren doch jetzt längst verstorbene weiße Männer. Und da ist mir dann doch aufgefallen, wie die Feinde der EU an das Thema rangehen. Die erzählen natürlich Geschichten. Die erzählen Geschichten, wo es um Krieg und Frieden und Demokratie und Freiheit geht, nur aus einer antieuropäischen Perspektive heraus. Während Pro-Europäer, also die Europäische Union verteidigen, in zwei Kategorien grob fallen. Die sagen, ja, okay, die Europäische Union ist jetzt kein romantisches Projekt mehr, das war sie vielleicht einmal. Es geht um pragmatische Dinge, es geht um etwas mehr Wirtschaftswachstum, es geht um den gemeinsamen Markt, es geht um Europa als Macht in der Welt. Es gibt also keine große Vision dahinter. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, ja, und das Problem ist, die große Vision gab es mal, aber die ist verraten worden. Also Europa, wenn Europa kein Bundesstaat wird, wenn Europa keine europäische Demokratie hat, keine europäische Regierung hat, keine europäische Armee hat, dann ist es irgendwie ja, dann ist es ein Verrat. Und die Frage ist dann, ist es dann auch so, wie es jetzt ist, verteidigungswert? Mhm. Wenn die Feinde mit Geschichten operieren, mit starken emotionalen Geschichten von Unterdrückung und einem Bürokratiemonster, und die Freunde, und dazu zählt ja auch die CDU und die CSU als eine Gründerpartei der Europäischen Union. Adenauer hat 1949 nicht nur in der Bundesrepublik als erster Kanzler die Weichen gestellt, sondern in den Jahren darauf war er ein Gründervater dieser Integration. Wenn also die CSU hatte einige der einflussreichsten Politiker in den letzten Jahren in Brüssel, im Europäischen Parlament. Manfred Weber kommt aus Bayern, hat auch etwas zu tun mit dieser Getränkeflaschen-Deckel-Geschichte.
Spahn auch übrigens.
Darüber später mehr. Wenn die aber die EU reduzieren auf etwas, worüber man sich fast ein bisschen lächerlich macht, weil sie ja nicht mehr innovativ ist, im Gegensatz zu dem großartigen Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, dann haben wir ein Problem.
Ja, das ist ein sehr guter Stichpunkt, weil man hat ehrlicherweise auf der einen Seite diese, ich nenne es mal diese kleine EU, die lächerlich gemacht wird. Auf der anderen Seite, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, gibt es Geschichten, die erzählt werden, zum Beispiel in Russland, über große Mächte, Helden, Kriege und so weiter. Und da zitierst du Sergei Lavrov, den russischen Außenminister, der einem russischen Oligarchen erklären will, warum Russland 2022 die Offensive gegen die Ukraine gestartet hat. Und Lavrov sagt, und das ist ein wörtliches Zitat, Putin hat drei Berater. Ivan der Schreckliche, Peter der Große und Katharina die Große. Jetzt kann man sich fragen, was meint der Mann eigentlich damit? Und deswegen auch die Frage an dich, warum ist das so ein entscheidendes Zitat? Und auch in diesem Spannungsbogen, den wir gerade beschrieben haben, auf der einen Seite diese EU, die von unseren eigenen Leuten ja teilweise lächerlich gemacht wird. Und auf der anderen Seite hat man jetzt einen Putin, der große Geschichten erzählen will und die auch funktionieren. Warum ist dieses Zitat da so entscheidend?
Weil wir daran erkennen, dass erstens der Kampf der Geschichten wirklich wichtig ist, weil in den Geschichten sich natürlich Werte ausdrücken und im Grunde genommen Putin, indem er sich da auf die großen Zaren, die das russische Reich durch Eroberungen und Kriege vergrößert haben, beruft, klar macht, er steht in dieser Tradition. Das ist eine große Tradition. Für diese Tradition haben russische Soldaten gekämpft. Ivan als einer der Gründer des russischen Staates, Ivan der Schreckliche, Peter als einer der das russische Reich in seinen über zwei Jahrzehnte langen Kriegen gegen die damalige Ostsee, Großmacht Schweden, dramatisch erweitert hat, an die Ostsee, der eine neue Hauptstadt gegründet hat, der die russische Marine gebaut hat, ein Eroberungszar und natürlich auch Katharina die Große, die bis ans Schwarze Meer vorgedrungen ist, auch dort in neue Städte gegründet hat. Das waren Zaren, die den Sinn des russischen Staates klar definiert haben. Eine große Geschichte, die Geschichte der Eroberung, für ein Reich, das sich an der Spitze der Weltgeschichte sah. Diese Geschichte wurde in Russland in den letzten 20 Jahren auf viele Arten erzählt.
Du hast es gesehen, du warst da.
Ich war mehrmals in Moskau und habe vor allem 2015 einige Zeit in den Museen verbracht, um mir anzusehen, wie dort die Geschichte Russlands in den letzten 100 Jahren wieder erzählt wurde. Und viele Russland-Experten haben darüber auch detailliert geschrieben, wie der Stalin-Kult wiederbelebt wurde, wie Josef Stalin, dessen Verbrechen in den 90er Jahren in ganz Russland diskutiert wurden, wo Organisationen, kritische Historiker, die Menschenrechtsorganisation Memorial, die später den Friedensnobelpreis erhielt, über die Verbrechen, vor allem natürlich auch über die Opfer dieser Verbrechen der Stalin-Zeit geschrieben hat, Ausstellungen gemacht hat. Und auf einmal mit Wladimir Putin begann die Wende und auf einmal war Josef Stalin wieder der große Staatsmann, der das russische, natürlich in seiner Zeit sowjetische Imperium erweitert hat, dem es gelungen ist, einen großen Krieg zu gewinnen. Und diese Rehabilitierung von Kriegsführern passt zusammen mit der neuen Erzählung, wiederbelebten Erzählung, Russland ist ständig im Krieg mit dem Westen. Das neue Museum über die napoleonische Eroberung 1812 als Napoleon mit seiner großen multiethnischen Armee bis nach Moskau vordrang, Moskau niedergebrannt hat. Da gab es ein großes Museum, das 200 Jahre später neben dem Kreml errichtet wurde, über den großen Krieg. Die Botschaft war klar, Russland wurde nicht nur von den Deutschen 1941 angegriffen, sondern davor auch schon von den Franzosen und ist im ständigen Krieg mit den Westeuropäern. In den Schulbüchern, der ehemalige Auslandsgeheimdienstchef, jetzige wieder Auslandsgeheimdienstchef von Wladimir Putin, Naryschkin, war für eine Weile auch zuständig für den Inhalt des Geschichtsunterrichts in den Schulbüchern. Mhm. Auch da musste klargestellt werden, dass die russische, die sowjetische Geschichte so dargestellt wird, ich nenne es Gewaltgeschichten, dass sie Gewalt durch den Staat nach innen als Notwendigkeit und nach außen für die Eroberung gegen und den Schutz gegen Feinde und das Niederschlagen von Feinden, dass diese Gewaltgeschichten Gewalt rechtfertigen. Und in den Filmen, meine Co-Autorin kann da mehr erzählen, noch Francesca, in der ganzen Populärkultur, hätte man da besser zugehört, hätte man einfach nur ernst genommen, was hier als Geschichte, als Meistergeschichte erzählt wird, dann hätte uns die Gewalt der letzten Jahre, der Angriff auch auf die Ukraine, schon 2014 und jetzt 2022 nicht überrascht. Und was Putin gezeigt hat, ist, wenn man Macht und Gewalt legitimieren will, braucht man Geschichten. Und die Herausforderung für die Europäer ist, für ein Projekt, das ohne Gewalt entstanden ist und ohne Gewalt auskommen will, es kommt nicht ohne Geschichten aus, weil wir nur Resilienz einer Gemeinschaft besteht darin zu wissen, wofür wir sie verteidigen.
Aber das ist ja vielleicht genau der Punkt. Also und das ist, glaube ich, auch dein Argument. Also Putin hat auf der einen Seite diese Geschichten, die geprägt sind von Gewalt und von Krieg und von auch den Helden, die daraus entstanden sind. Die EU, wie du sagst, ist ein Projekt, wofür letztlich, kann man glaube ich so sagen, niemand gestorben ist oder getötet wurde. Insofern ist, glaube ich, eine berechtigte Frage, die sich viele stellen, welche Geschichten haben wir überhaupt in der EU? Und vielleicht die viel wichtigere Frage ist, warum kennen wir sie nicht? Also warum kennen junge Leute sie nicht? Ich habe auch in meinem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis nachgefragt über gewisse wichtige Menschen, die viele vielleicht mal gehört haben, also über die wir später auch noch sprechen werden. Aber so richtig wissen sie nicht, was die gemacht haben und wofür die stehen. Also warum ist das so? Und wie können wir das eigentlich ändern, dass wir unsere Geschichten auch besser und packend erzählen?
Also eines ist klar, eine packende Geschichte der Europäischen Union, in der es vor allem darum geht, wie die Abstimmungen im Europäischen Rat erfolgen und der Gesetzgebungsprozess zwischen dem Europäischen Parlament und den anderen Institutionen, wenn es darum geht, EU-weit die Trinkwasserqualität oder Abwässer Politik oder eben die Plastikflaschendeckel zu regulieren, scheint auf den ersten Blick schwierig. Aber das ist ja nichts, was der EU allein ein Problem bereitet. Auch in der Schweiz ist der Gesetzgebungsprozess, der die Schweizer Demokratie auszeichnet, dieser lange Prozess, wo viele eingebunden werden, wo viele befragt werden, diese Vernehmlassungen, das Schweizer Wort, wo alle, die von einem Gesetz betroffen werden, eingeladen werden, ihre Sache zu sagen, um dann ein möglichst von vielen unterstütztes Gesetz durchzubringen. Auch das ist kein packendes Drama. Jetzt ist allerdings die Geschichte von Nationalstaaten allein deswegen schon dramatisch, weil Nationalstaaten im 19. Jahrhundert eigentlich alle neuen Nationalstaaten im 20. Jahrhundert, die allermeisten in Kriegen entstanden sind. Also die Geschichte von Nationalstaaten in Irland, wenn man in Dublin am Hauptbahnhof steht, die Erinnerung an die erste Erklärung, einen Aufstand 1916 zu Ostern. Auch darüber schreiben wir, wie die Iren ihre Nationalgeschichte erzählen. Das waren Kriege, das war Kampf, das war Unterdrückung, das waren oft auch Märtyrer. Wenn wir in Deutschland in Berlin uns ansehen, nach wem die Straßennamen benannt sind. In Kreuzberg, rund um den Kreuzberg mit dem Eisernen Kreuz, das sind die Straßen preußischer Generäle. In Paris, wo ich viele Jahre gelebt habe, ist mir aufgefallen, natürlich heißen ganz viele U-Bahn-Stationen nach Schlachten und ganz viele Straßen nach Napoleons Generälen. Ja, London ist gleich, Moskau ist gleich. Und der Unterschied zu den Institutionen, über die wir hier reden wollen, in diesen Folgen, der Europarat, auch die NATO und die europäischen Gemeinschaften. Ist das das, was diese Institutionen auszeichnet? Die Tatsache ist, sie sind ohne Gewalt entstanden. Also das waren keine Nationalstaaten, die im Krieg entstanden. Das waren auch keine Imperien, die sich im Krieg erweitert haben durch Eroberungen, sondern das sind alles Institutionen, die auf der Basis von Freiwilligkeit und dem ohne Zwang und ohne Erpressung und mit der Möglichkeit für Mitglieder auch wieder auszutreten, entstanden sind. Und jetzt ist die große Frage, wie schafft man es, jetzt als Künstler, als Geschichtenerzähler, auch als Historiker, eine packende Geschichte zu erzählen über etwas, was bis heute tatsächlich ein europäisches Wunder ist, nämlich dieser europäische Frieden, der auf einmal möglich wurde, den keiner für möglich gehalten hat, als die Institutionen entstanden sind. Wie schafft man es, dieses großartige, einzigartige Jahrzehnt zwischen 1948 und 1958, als 1949 der Europarat, 1949 die NATO, 1950 die Schumann-Erklärung, die dann 1952 zur ersten europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und 1958 das Entstehen der ersten der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. All diese Institutionen in kurzer Zeit entstanden, auch da gab es viele Rückschläge, aber wie schafft man es, das so packend zu erzählen, dass jemand wie Robert Menasse, der sagt, wir brauchen spannende Geschichten, ja, wo die Leute nicht einschlafen, sagt, oh, das ist eine spannende Geschichte. Und zwar kein erfundener Roman, sondern eine Geschichte, die uns, weil sie wahr ist, auch heute noch inspirieren kann.
Und zu denen kommen wir gleich, zumindest zu der ersten Person, die wir in dieser Folge vorstellen. Davor noch eine Frage, die mich persönlich auch beschäftigt als Journalist. Ich habe viele Interviews geführt, auch mit interessanten Menschen, Politikern, Politikerinnen und Politikern. Und oft fiel der Satz, zum Beispiel beim Thema Ukraine, der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa. Und du beschreibst in deinem Buch, dass eigentlich viele etwas schlampig sozusagen diesen Satz sagen, weil man muss ganz genau unterscheiden zwischen Europa und der Europäischen Union. Also der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa, ja, das stimmt, aber ihn gab es auch in den 90ern schon mal in Europa. Ihn gab es aber nicht in der Europäischen Union. Also warum ist es so wichtig, dass man das einmal auch verstanden hat? Vielleicht auch ein Signal an junge Leute. Also tatsächlich, die Europäische Union ist die eigentliche Versicherung, die wir haben gegen Krieg und für Frieden und nicht unbedingt Europa.
Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, das mir wirklich auch wichtig ist, weil mich immer schon, ich habe immer schon bemerkt, und es ist befremdlich, und dieser Satz im März 2022, als die EU-Regierungschefs sich in Versailles treffen und dann sagen, der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa, nach dem großen Angriff auf Kiew und Mariupol und Kharkiv, also Putins Aggression gegen die gesamte Ukraine. Dieser Satz hat mich deswegen so erstaunt, weil ich in den 90er Jahren in Sarajevo gelebt habe. Ich habe im Kosovo gearbeitet. Ich habe damals auch in der Ukraine gelebt. Ich kenne den Kaukasus. Wenn ich heute auf Europa blicke, mit seinen 50 Staaten, und wir können gleich vielleicht definieren, was wir unter Europa verstehen, dann ist das ein Europa, das 1990 ziemlich radikal in zwei Hälften zerfallen ist. Nämlich in ein Europa, in dem Krieg undenkbar schien und ein Europa, in dem Krieg nicht nur denkbar schien, sondern passiert ist. Mhm. Also wir haben von diesen 50 Staaten 46, wir wissen, sie sind europäisch, sie sind heute im Europarat. Das ist der Club europäischer Demokratien. Da sind 46 Mitglieder. Und dann haben wir noch 4 Staaten, die nicht drinnen sind, von denen aber 3 dazukommen könnten. Also Kosovo bemüht sich gerade und ist im Prozess und ist wahrscheinlich, wenn Dinge gut laufen, bald Mitglied des Europarats. Russland war im Europarat, wurde ausgeschlossen. Aber wir wissen, eine russische Demokratie, die keine Angriffskriege führt, könnte wieder in den Europarat. Und Belarus war nie im Europarat, würde aber als Demokratie ohne Todesstrafe beitreten können. Also wir haben 46 Mitglieder plus Kosovo, Russland und Belarus und dann der 50. Staat, die letzte absolute Monarchie in Europa ist der Vatikan, der in den Vereinten Nationen ist, in der OSZE ist, also das ist ein europäischer Staat, aber natürlich der EU nicht beitreten kann. Und auch dem Europarat nicht, weil es keine Demokratie ist. Also einmal eine Wahl für den Papst ist noch kein demokratisches System. Okay, dann haben wir also 50 Staaten. Das sind so viele zufällig. wie es Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten gibt. Und diese 50 Staaten, von denen haben 33 seit dem Ende des Kalten Krieges, seit 1990, die sind dann langsam entstanden, es gab damals noch weniger Staaten, aber 33 dieser Staaten durchgängig demokratischen Frieden genossen. Also ohne politische Gefangene, ohne Bürgerkrieg, ohne Angriffskrieg, ohne massive Repression. Die anderen 17 Staaten nicht. Das ist schon ziemlich viel. Und wenn wir uns ansehen, wer die 33 Staaten waren, die diesen demokratischen Frieden genossen haben, dann sind das heute, aus heutiger Sicht, 25 EU-Staaten, alle EU-Staaten heute außer Slowenien und Kroatien, die bevor sie zur EU kamen, Krieg erlebten,
genau.
Vier Schengen-Staaten, die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island, und vier Mikrostaaten, der Vatikan, Monaco, Andorra und San Marino. Mitten in der EU gelegen, die Schengen-Staaten auch umgeben von der EU. Das heißt, was wir hier sehen, ist, wir hatten ein Europa, wo eigentlich alle, die es nicht in die EU oder nach Schengen geschafft haben, in den letzten Jahrzehnten unter Repression oder Krieg oder Bürgerkrieg oder Angriffen gelitten haben. So, das ist schon ziemlich fundamental. Also wenn man etwas verallgemeinern kann über die Geschichte seit dem Ende des Kalten Krieges, und es gibt Sozialwissenschaftler, die ganz komplizierte Theorien entwickeln, die dann oft auch nicht sehr plausibel sind. Aber eine Feststellung, die doch gilt bis jetzt: Die Institutionen, NATO und Europäische Union, haben gemeinsam es geschafft, demokratischen Frieden zu sichern. Und wer nicht drinnen war, der war in einem Europa, in dem Krieg nicht nur denkbar war, sondern auch stattfand. In dem Repression wie in Belarus oder ein Zusammenbruch des Staates wie in den 90ern in Albanien nicht nur möglich waren, sondern passiert sind.
Ich finde, das ist ein ziemlich starkes Argument. Also ich habe es zu selten gehört in den vergangenen Wochen. Und über das Thema Krieg kommen wir vielleicht auch zu der ersten Person, die wir in dieser Folge jetzt vorstellen wollen. Also unser Plan ist, dass wir in den nächsten Folgen die Menschen ein bisschen vorstellen wollen, die die Europäische Union begründet haben, mitgegründet haben, aber eben auch für etwas standen und aus einer Zeit kamen, die geprägt war auch von Krieg. Und der erste, den wir vorstellen wollen, ist Paul-Henri Spaak. Fast unbekannt, also ehrlicherweise, in Berlin ist keine Straße nach ihm benannt, hast du mir vorher erklärt. Und dabei war er einer der wichtigsten Menschen aus dieser Zeit und hat für uns heute noch eine enorme Relevanz. Also fangen wir mal an mit Paul-Henri Spaak. Wer war dieser Mann? Was hat ihn geprägt? Aus was für einer Familie kam er? Aus welchem Land kam er? Und warum ist er so wichtig für das, was wir heute erleben?
Ja, also ich vielleicht nochmal, um das Ganze einzurahmen. Wir reden in unserem Buch und auch hier über drei große Blöcke, Institutionen, Pfeiler dieses europäischen Friedens, demokratischen Friedenstempels. Der Europarat, mit dem die Europäische Menschenrechtskonvention verbunden ist, die NATO für die Abschreckung und Verteidigung nach außen und die Europäische Union und ihre Vorgänger, die europäischen Gemeinschaften. Und Paul-Henri Spaak ist deswegen bemerkenswert, weil er bei all diesen drei Institutionen, bei ihrer Gründung und Entwicklung in diesem Jahrzehnt der Gründer eine absolute Schlüsselrolle gespielt hat und trotzdem heute außerhalb von Belgien praktisch vergessen ist. Mhm. Das ist bemerkenswert, unter anderem, weil, wenn wir uns fragen, wie man über diese europäische Integration und diese Institutionen sprechen will, auf eine Art, die spannend ist und die auch erklärt, warum wir sie brauchen, wie sie entstanden, wie sie von Menschen ja geschaffen und sich ausgedacht wurden, die packende Lebensgeschichte von Paul-Henri Spaak ein Schlüssel ist. Also ich beginne mal.
Ein dramatisches Leben. Also,
ich beginne mit seiner Familie.
Ja, ja.
Wir wissen ja, auch das ist eine Grunderkenntnis über Europa. Die meisten europäischen Staaten heute, diese 50 Staaten, die meisten sind kleine Staaten. So wie Belgien. Und Paul-Henri Spaak ist in Belgien geboren, 1899 in Brüssel. Eine bemerkenswerte Familie in einem bemerkenswerten Land, über das wir viel zu wenig wissen außerhalb von Belgien, weil wir meistens über Brüssel reden als Hauptstadt der EU oder als auch ein Zentrum der NATO. Aber natürlich ist Brüssel auch die Hauptstadt eines Nationalstaats Belgiens. Und Bonoris Bucks Familie ist schon mal bemerkenswert. Ein Großvater, der eine Schlüsselrolle spielte, als Belgien bereits einer der reichsten Staaten der Welt war, der erste Staat mit Industrialisierung nach Großbritannien, dann in Kontinentaleuropa mit viel Industrie, mit einer Mittelklasse, aber mit großen auch sozialen Problemen. Es gab diese Demokratie, diese liberale Verfassung, aber viele durften nicht mitstimmen. Und sein Großvater war einer der Kämpfer für das allgemeine Wahlrecht, das dann in Belgien für Männer erst 1919 kam. Seine Mutter, also die Mutter von Paul Henri Spack, die Tochter dieses liberalen Vorkämpfers, bemerkenswerte Frau, Marie Janssen, nach ihr ist auch ein Platz in Brüssel benannt, sie war die erste Frau im belgischen Senat, die erste belgische Politikerin und war im Senat von 1921 bis 1958. Jetzt muss man wissen, das Frauenwahlrecht gab es in Belgien wie in Frankreich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Also auch bemerkenswert. Also sie wurde in den Senat gewählt, obwohl Frauen noch gar kein Wahlrecht hatten, aber sie war im Senat und kämpfte natürlich als Mitglied der belgischen Sozialistischen Partei auch für Frauenrechte, für Reformen. Das war die Mutter von Paul Henri Spack. Ihr Bruder, also der Onkel von Paul Henri Spack, war ebenfalls ein Reformer. Auch er kämpfte schon als Student für das allgemeine Wahlrecht, war 1920 Verteidigungsminister Belgiens, war 1937 Premierminister, 39 dann Außenminister, dann nochmal Justizminister. Ein Minister in all diesen Regierungen, das war der Onkel. Mhm. Und sein Vater, der also diese Senatorin geheiratet hat, war ein Rechtsanwalt, ein Dichter und der Direktor der Königlichen Oper. Seine Brüder waren Drehbuchautoren, die Theaterstücke geschrieben haben. Wiederum mit bemerkenswerten Frauen auch verheiratet, über die wir dann gleich sprechen. So, also eine Familie von Künstlern, Autoren, Rechtsanwälten
ich mal kurz hier,
und Politikern.
Hier
ja.
auf, dass man
und
sieht,
er genau. sieht hier, Paul Henri Spack sieht hier so ein bisschen gemütlich aus. Er war 20 Jahre Außenminister, er war zweimal Premierminister in der Schlüsselzeit nach dem Zweiten Weltkrieg von 1946 bis 1949, als diese Institutionen angedacht und auch gegründet wurden. Er war der erste Vorsitzende der UN-Generalversammlung, als die Vereinten Nationen gegründet wurden. Er war der erste Vorsitzende des ersten Parlaments einer europäischen Gemeinschaft, der Kohle- und Stahlgemeinschaft. Er war der erste Vorsitzende der parlamentarischen Gemeinschaft des Europarats. Und er war später, darauf komme ich gleich noch, auch NATO-Generalsekretär. So, dieser Mann, 20 Jahre Außenminister, hatte nicht nur eine bemerkenswerte Familie mit starken Reformern und sehr starken Frauen, die für das Wahlrecht und für Belgiens Demokratie kämpften. Er hatte auch selbst ein bemerkenswertes Leben.
Und wir haben es vorhin angesprochen, ein bemerkenswertes Leben, das geprägt war auch von vielen Tiefpunkten. Also wir haben den Krieg angesprochen. Ein Mann, der miterlebt hat, wie Frankreich kollabiert ist, der dann, wie du gesagt hast, nach dem Zweiten Weltkrieg eine enorm wichtige Rolle gespielt hat. Aber vielleicht gehen wir nochmal rein in diesen Aspekt des Krieges. Warum war Krieg so ein großes Thema für Paul Henri Spack, beziehungsweise warum hat ihn das so geprägt in seinem Leben und was folgte daraus?
Also wenn man heute einen Film machen würde über Paul Henri Spack als Dokudrama und seine Jugend, also er kommt in Brüssel auf die Welt, in dieser interessanten Familie mit Künstlern und Politikern auf Du und Du, in dieser reichen, liberalen Stadt. Belgien war damals ein neutrales Land. Und Belgien dachte, nachdem es jahrzehntelang, ungefähr so wie heute in Deutschland, jahrzehntelang Demokratie gab und keinen Krieg, dachte Belgien, es könne sich auf diese Neutralität verlassen. Es gab keine Bündnisse. Und dann war er 15 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Belgien wurde, wie wir wissen, nach einem deutschen Ultimatum, Deutschland wollte durch Belgien durch Richtung Frankreich ziehen. Es begann sofort, schon 1914, in den ersten Wochen dieses Krieges, Massaker an der belgischen Zivilbevölkerung. Berühmt war das Niederbrennen von Löwen, der alten Universitätsstadt, also der Bibliothek in Löwen, auch vieler Häuser, an die heute noch Schilder in Löwen, das liegt außerhalb von Brüssel, erinnern. Also das Oxford von Belgien. Die Deutschen haben Belgien, auch Brüssel, schnell erobert. Und in dieser Situation, Paul-Henri Spaak war dann 16 Jahre alt, als er sagte, er will sein Land verteidigen. Also er war belgischer Patriot. Und sein Vater hat ihm dann versucht zu helfen. Und mit Schmugglern, da ja Brüssel besetzt war von den Deutschen im Ersten Weltkrieg, um für Belgien kämpfen zu können, obwohl er eigentlich noch zu jung war, also er musste über sein Alter lügen, fanden sich dann Schmuggler, die sollten ihn aus der Besatzungszone in das neutrale, in die neutralen Niederlande bringen, von dort nach England, von England nach Frankreich, und dann hätte er den belgischen Truppen beitreten können. Und er wurde verraten, er kam in Gefangenschaft von den Deutschen und war dann 2 Jahre Kriegsgefangener. Während des Ersten Weltkrieges, als Jugendlicher. Mhm. Kam dann zurück, aber die Lehre damals war immer noch, jetzt erst recht nie wieder Krieg. Mhm. Belgien war wieder neutral, es entstand der Völkerbund als erste Organisation, internationale Organisation, die Frieden sichern soll. Und er machte eine geniale Karriere. Natürlich mit all diesen Verwandten, die alle Minister waren oder berühmte Künstler. Er war dann Anwalt, er spielte eine spektakuläre Rolle in einem Prozess gegen einen italienischen Attentäter, der versucht hat, einen italienischen Prinz in Brüssel zu ermorden, als Protest gegen den Faschismus in Italien, weil dieser Prinz Mussolini unterstützt hat. Paul-Henri Spaak hat dann als Anwalt in diesem Prozess diesen Attentäter verteidigt und daraus eine Anklage gegen den Faschismus gemacht. Der Attentäter wurde verurteilt, aber er wurde berühmt, er konnte sehr gut sprechen, war dann sehr jung auch im Parlament, in der Sozialistischen Partei und Minister und Mitte 30, Ende 30 Außenminister. Und hat dann 1936 eine Rede gehalten, die berühmt wurde, wo er gesagt hat, wir wollen eine rein belgische Außenpolitik. Wir müssen uns an die Neutralität halten, uns nirgendwo anders einmischen. Wenn wir neutral sind und uns nicht an andere binden, dann werden wir nicht hineingezogen in die Kriege. Und das war natürlich ein Fehler. Sein Onkel wurde Premierminister, dann wurde er Nachfolger des Onkels, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Als dann der Zweite Weltkrieg ausbrach, gab es eine neue Regierung, er wurde Außenminister und als Außenminister erhielt er dann wieder die Kriegserklärung der Deutschen. Und er sagte dann zwar dem deutschen Botschafter, der ihm das in seinem Büro überreichen wollte, die Kriegserklärung, wir werden uns wehren, aber Belgien ist nach 2 Wochen zusammengebrochen. Und in dieser Situation beginnt der wirkliche Lernprozess. Also ein eigentlich für die Neutralität stehender, aber kein pazifistischer Sozialdemokrat.
Also der Lernprozess, dass man es versteht.
Wo er erkannt hat, für kleine, reiche Staaten, die neben aggressiven Nachbarn liegen,
also wenn wir
ist Neutralität keine Sicherheit.
Exakt. Also wenn wir heute über Belgien denken, nachdenken, dann würden wahrscheinlich viele junge Leute mir zustimmen und sagen, naja, Belgien muss sich natürlich nicht fürchten, dass es angegriffen wird von Deutschland. Wäre ja komplett aus der Luft gegriffen. Aber das war damals eben nicht so. Also damals brauchte man ja einen Mechanismus, um genau das wieder zu verhindern, was ja mehrfach vorgekommen war.
Ja, und Belgien war natürlich nur eines von vielen
kleinen Luxemburg, Ländern, ein anderes zum Beispiel,
die angegriffen wurden, die neutral waren, wie Luxemburg, wie die Niederlande. Auch Dänemark wurde angegriffen, auch Norwegen wurde angegriffen. Und natürlich in Osteuropa oder Mitteleuropa die baltischen Staaten und die Tschechoslowakei und Polen. Also die Grundfrage, wie schaffen wir Sicherheit, die hat sich ihm mit großer Dringlichkeit dargestellt. Und er beschloss, nach Frankreich zu fliehen. Der König blieb zurück, das war dann fatal auch für den König, aber er beschloss, nach Frankreich zu fliehen, in der Erwartung, diesen Zweiten Weltkrieg dann mit einer Exilregierung, er floh mit dem Premierminister gemeinsam nach Frankreich, von Frankreich aus weiterzuführen. Mhm. Und da erreicht er dann den absoluten Tiefpunkt seiner politischen Karriere. Mhm. Weil natürlich Frankreich auch nach 6 Wochen kapitulierte. Also die Niederlande nach 1 Woche, Belgien nach ungefähr 2 Wochen, Frankreich nach 6 Wochen. Frankreich wurde erobert, besetzt. Es entstand im Süden des Landes eine Diktatur, Vichy, mit einem Diktator, der sich mit dem Dritten Reich arrangierte, Verbündeter des Dritten Reiches, Vichy Frankreich. Und dort also saß nun Paul-Henri Spaak mit dem Premierminister, einem Christdemokraten, Pialot, in Vichy und fragte sich, was er tun soll. Er war immer noch Außenminister, der Premierminister war immer noch Premierminister, aber sie hatten Ihr Staat war besetzt, Ihr Verbündeter war besetzt, der Krieg schien zu Ende. Und in dieser Situation, vielleicht lese ich nur aus diesem großartigen Buch Memoiren eines Europäers, wo Paul-Henri Spaak das selbst beschrieben hat, in dieser Situation versuchte er mit Scherzen irgendwie die Stimmung in dieser kleinen belgischen Exiltruppe, die alles verloren hatte, die aber immer noch sagte, wir sind der Staat, mit Scherzen das aufzuheitern. Er sagte, meine Herren, sind Sie sich darüber im Klaren, dass wir den Krieg gewonnen haben? England gibt nicht nach, Russland ist nicht erobert, denken Sie an Napoleon. Dieser tägliche Scherz hatte nur mäßigen Erfolg. Was dann aber passierte, und er beschreibt es auch, ich lese das vor, dass unser Botschafter in London ließ uns wissen, dass die Engländer den Kampf keineswegs aufgeben würden. Dass sie auf ihrer Insel isoliert eine unerhörte Entschlossenheit an den Tag legten. Schon Mitte Juli forderten sie uns auf, Frankreich zu verlassen. Und als die Regierung Churchill Anfang August die Friedensvorschläge, die Hitler ihr unterbreitet hatte, brüsk zurückwies, waren wir überzeugt, dass die Lage zwar überaus gefährdet war, aber dass doch Aussichten bestanden, die Dinge ins Lot zu bringen. Und da beschloss er mit Pirlo, mit dieser wahnwitzigen Idee, wir sind jetzt der Staat, wir bringen jetzt die Legitimität des belgischen Staates, wenn wir aus dem Vichy-Frankreich fliehen, ins Exil nach London und führen von dort den Krieg als Alliierter Großbritanniens fort. Da schrieb er in seinem Buch, ich war 41 Jahre alt, ich glaubte noch an die Zukunft und an Wunder. Und wir verließen am 24. August Vichy. Da machte er sich also mit dem Premierminister, dessen Frau, dessen Kinder auf den Weg und dann eine abenteuerliche Flucht. Er beschreibt sich, beschreibt es ja auch in unserem Buch. Es gelang ihm am Ende knapp zu fliehen, aber um nochmal zurückzukommen auf die Erfahrungen dieses Gründervaters. Sein Onkel, der ehemalige Premierminister, auch Außenminister Belgiens, der auch nach Frankreich floh, wurde in Frankreich gefasst und starb 1944 im März im Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Und sein Bruder wurde in Brüssel gefasst und dessen Frau, die Susanne Spaak, die vom berühmten belgischen Maler Magritte auch gemalt wurde, war eine der mutigsten Personen im Widerstand, die viele jüdische Kinder rettete, die auch Widerstandskämpfer, Gaullisten wie Kommunisten versteckte. Susanne Spaak wurde auch verhaftet und wenige Tage vor der Befreiung von Paris durch die Alliierten in Paris hingerichtet. Und sie kam in ein Massengrab, also in ein anonymes Grab, kein Massengrab, aber anonym, und auf dem Grab stand nur die Inschrift »Eine Belgierin«. Also die Geschichte von Spaak und seiner Familie, als er zurückkehrte nach Brüssel aus dem Exil, hatte er Erfahrungen, Tragödien, Niederlagen, Katastrophen im persönlichen Umfeld, in der Familie und als Chef eines kleinen, neutralen, reichen, demokratischen Staates erlebt. Und alles, was er nun versuchte, baute auf diesen tragischen Erfahrungen auf.
Ja, es sind diese Geschichten, die wir erzählen müssen. Vielleicht noch einen Satz zu Spaak. Also wenn du in einem Satz jetzt oder in zwei nochmal erklären müsstest, was dann folgte, also das alles erlebt hat und dann die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ja maßgeblich mitgeprägt hat. Also was würdest du sagen, war dann das Entscheidende, um zu verstehen, was wir diesem Mann eigentlich heute zu verdanken haben?
Also diese Erkenntnisse, diese Erfahrung, wie brüchig der Frieden ist, wie er verteidigt werden muss, aber vor allem auch die Erfahrung von Bündnissen, die lassen sich, glaube ich, an zwei Ereignissen noch in seinem Leben gut beschreiben. Ich zitiere aus unserem Buch von einer Rede, die er gehalten hat. Er war ein begnadeter Redner, der 1948 bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die damals in Paris stattfand, und zwar im Chaillot-Palast, neben dieser Plattform, die jeder Paris-Tourist kennt, weil man von dort den Eiffelturm so schön sieht, und jeder, der historische Bilder kennt, kennt die Bilder von Hitler, nach seinem Kurzbesuch in Paris, nach der Eroberung, wie er da auf den Eiffelturm blickt, auf die eroberte Stadt. Und kurz nach dem, wenige Jahre nach dem Krieg, fand also in diesem Chaillot-Palast die UN-Generalversammlung statt. Hitler besiegt, getötet, Selbstmord in Berlin, das Dritte Reich ist geschlagen. Aber in dieser Generalversammlung spricht ein sowjetischer Vertreter Stalins, Wyszynski, der eine Schlüsselrolle spielte als Hauptstaatsanwalt bei den Schauprozessen in Moskau. Also diesen grauenhaften Säuberungen Stalins unter dem Vorwand eines Verfahrens, eines Gerichtsverfahrens, wo Leute durch Folter gezwungen wurden, ehemalige Kommunisten gezwungen wurden, die verrücktesten Verschwörungstheorien zu bestätigen. Und dieser Wyszynski hält da eine Rede und sagt, der Westen ist aggressiv gegen die Sowjetunion. Und vor diesem Hintergrund spricht dann Spaak, er nannte das später seine beste Rede, die Rede von der Angst. Und er sagte, die Ideale der Demokratie, wir wollen freie Wahlen, eine dem Volk verantwortliche Regierung, die Achtung vor der Würde des Menschen und einen Staat, der dem Menschen dient. Und sagte dann zu Wyszynski, die fünfte Kolonne der UdSSR in unseren Demokratien, mit der verglichen die fünfte Kolonne Hitlers eine Pfadfinderorganisation war. Also Europa wird von innen, die Demokratien von innen geschwächt durch stalinistische Parteien. Und dann sagte er, was zeigt uns die historische Realität seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges? Dass die UdSSR während des Krieges und wegen des Krieges die Ostseeländer, die baltischen Republiken, annektiert hat, während und wegen des Krieges sich ein Stück Finnlands genommen hat, während und wegen des Krieges sich ein Stück Polens genommen hat. Sie sind in Warschau, in Prag, in Belgrad, in Bukarest und in Sofia allmächtig geworden. Ihr Reich erstreckt sich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und bis zum Mittelmeer. Jetzt wollen sie ans Rheinufer und sie fragen uns, warum wir besorgt sind. Und die Lehre, die er daraus zog, während er diese Rede hielt, fanden die Verhandlungen statt für das erste Militärbündnis der europäischen Demokratien, die drei Benelux-Staaten, Großbritannien und Frankreich, der sogenannte Brüsseler Vertrag. In 6 Wochen war hier ein Bündnis entstanden und dann, kurz danach, die Verhandlungen schon 1948 über die Gründung der NATO. Und Paul-Henri Spaak hat später, als er NATO-Generalsekretär war, ein kleines Buch geschrieben, Warum NATO?, wo er die wichtigste Lehre über Krieg und Frieden in dieser Zeit auch beschreibt, wo er sagt,
wenn die Koalitionen zwischen den Demokratien, die 1918 und 1945 schließlich siegten, bereits in Friedenszeiten geschlossen worden wären, dann hätte es keine Weltkriege gegeben. Das war nicht nur er, der das sagte, auch viele der Militärs, auch der erste NATO-Oberbefehlshaber, der amerikanische General Eisenhower. Die Idee der NATO als ein Bündnis von Demokratien zur Abschreckung, um Kriege undenkbar zu machen, von außen Angriffe abzuwehren, ist einer der ganz großen Erfolge jener Zeit. Aber genauso wichtig und Voraussetzung dafür war, darüber, glaube ich, sprechen wir das nächste Mal ausführlicher,
genau,
die Idee, die Angst vor Deutschland zu verlieren. Ja. Denn die Sowjetunion war zwar der eine totalitäre Staat mit einer Riesenarmee, mit Millionen Soldaten, Ende der 40er Jahre mitten in Europa. Aber die Angst und die Erfahrung dieser Generation in Belgien, in Luxemburg, in den Niederlanden, in Frankreich war natürlich vor einem Deutschen, neuen aggressiven Deutschland. Und wie das zusammenkam, wie da in diesen Jahren diese Institutionen entstanden, also wer das nicht als Epos, als Abenteuer erzählen kann, der scheitert nicht am fehlenden Material, sondern an der eigenen Erzählkunst.
Ja, wir werden es versuchen auf jeden Fall. Ich fand, das war sehr spannend, was du gerade erzählt hast. Also wie du gerade schon verraten hast, in der nächsten Folge werden wir etwas ausführlicher über Jean Monnet erzählen, ein Mann, der zwar in Berlin, ich habe es nachgeschaut, eine Straße hat, allerdings nur eine sehr kleine. Und werden auch ein bisschen die Frage stellen, was ist eigentlich das Geheimnis der Macht in der Europäischen Union? Und nochmal die Frage stellen, warum sind diese Geschichten relevant und wie trügerisch ist am Ende dann der Frieden? Das haben nämlich die Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, mehrfach erlebt. Paul-Henri Spaak war einer davon. Insofern, vielen Dank, Gerald. Das war unsere erste Folge der Staffel 2 von 2+2=4, der Europa-Podcast. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen und auf die packenden und spannenden Geschichten der Europäischen Union.
Ja, ich freue mich auch. Und wer Spaak spannend fand, der wird bei dem abenteuerlichen Leben des Cognac-Fabrikanten und EU-Vaters Jean Monnet unglaublich zurückblicken, dass man auch dessen Geschichte nicht besser kennt.
Sehr schön. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.